Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Brückers, herzlich willkommen bei uns im Studio. Sie sind zum ersten Mal in diesem Studio, aber wir sprechen uns zu einem Thema, das uns bereits über 5 Jahre begleitet und über das wir auch schon mal in der Vergangenheit gesprochen haben, und zwar die Ukraine. Sie haben 2014 einen Bestseller mit Paul Schreier geschrieben, Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder Wie uns die Medien manipulieren, der Titel. Und jetzt gibt es eine Neuauflage, das Buch heißt Wir sind immer die Guten. Vielleicht hätte man es auch nennen können, Wir sind immer noch die Guten, aber okay.
Ja, ja.
Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung wurde ja nicht zufällig gewählt, sondern es jährt sich der Putsch oder wie manche sagen, der Regierungswechsel in der Ukraine zum 5. Mal, also 5 Jahre. Was haben wir denn in diesen 5 Jahren Ukraine-Krise gelernt?
Schwer zu sagen. Also wir, der Westen, haben eigentlich sehr wenig gelernt oder beziehungsweise aus dem, was sich da ereignet in den 5 Jahren, und es geht ja nicht unbedingt zum Guten, aus dem keine Konsequenzen gezogen, indem die westliche Politik sich möglicherweise etwas ändert in der Beziehung. Also die Ukraine ist ja heute in einem Zustand so gespalten und im Bürgerkrieg, also so schlecht wie nicht zuvor. Die westliche Erzählung lautet ja immer noch, das sind allein die Russen dran schuld. Wir wollen ja nur das Gute. Und wir sind eben immer noch die Guten, weil wir nicht einsehen können und wollen, als Westen, als Europa, als USA, dass dieser Regime-Change, Regierungswechsel, Putsch und die Pläne und Ziele, die damit verfolgt wurden, nicht aufgegangen sind. Also wir haben keinen demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat in der Ukraine
jetzt. Aber das dauert ja auch länger als 5 Jahre.
Dauert länger als das 5 Jahre.
Visumfreiheit haben Sie ja bekommen. Und Sie haben, das ist jetzt aktuell, die Rada hat eine Verfassungsänderung auf den Weg gebracht, die den Beitritt des Landes zur EU und zur NATO als Staatsziel konstitutionell festschreibt.
Ja, also kann man ruhig machen, aber es ist meines Erachtens genauso falsch wie damals, dass die EU und der Westen die berechtigten Proteste auf dem Maidan. Es war ja nicht, es waren ja durchaus auch berechtigte Proteste der Bürger gegen eine korrupte Regierung, gegen wirtschaftliche Schieflagen und so weiter. Ja, dass dann der Westen das sozusagen putscht oder pusht von seiner Seite aus, den Leuten EU-Fähnchen in die Hand drückt und sagt, ihr könnt in die EU. Das waren doch schon völlig falsche Voraussetzungen. Also dann kommt doch eher die Türkei 5-mal in die EU als die Ukraine, wenn es um darum geht. Und die Türkei hat schon sehr schlecht, jetzt unter Erdogan ist ein anderes Thema, erst recht keine. Aber zu behaupten, hallo ihr Ukrainer, die ihr unzufrieden seid mit der damaligen Janukowitsch-Regierung, ihr könnt jetzt EU-Mitglieder werden, das waren doch schon völlig falsche Versprechungen, die man da gemacht hat.
Die aber immer noch gemacht werden. Poroschenko hat ja auch seine Wahlplattform beruht ja auch darauf, weiterhin in die EU integriert zu werden.
Genau. Und wenn jetzt die Verfassung wenn das sogar in der Verfassung festgeschrieben ist, dann kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Also, weil das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Das ist völlig klar. Und man wird auch keine Mehrheit der anderen EU-Länder für diesen Beitritt kriegen. Also, das sind strategische
und warum nicht? Entschuldigung, warum sollten die anderen EU-Länder da nicht?
Naja, das werden bestimmt nicht alle sein, die dann dagegen sind, aber man kann sich doch vorstellen, die EU leidet ja jetzt schon, obwohl es bald ein Land weniger sein wird, nämlich Großbritannien, an ihrer sozusagen zu schnellen Erweiterung und Überexpansion, die nicht so richtig funktioniert. Und wenn jetzt nach dem Brexit das noch weiter knirscht im Gebälk, dann sagen ja viele Beobachter jetzt schon, also die Gefahr, dass die ganze EU auseinanderfliegt in ihrer jetzigen Form, die ist durchaus gegeben.
Sie meinen, die Ukraine würde das noch weiter destabilisieren, sofern überhaupt ein EU-Beitritt realistisch wäre.
Das ist also in meinen Augen völlig unrealistisch. Und wer das wie hoch ist der Durchschnittseinkommen in der Ukraine? Ich über 200 Dollar im Monat. Also ja, klar, können wir uns jetzt noch ein Armenhaus reinholen, wenn man mal aus Brüsseler Sicht spricht, ja, in das wir Milliarden und Abermilliarden dann reinstecken müssen, um die halbwegs über Wasser zu halten. Aber das kann doch nicht das Ziel der Europäischen Union sein. Da ist man natürlich auch wieder bei dem Punkt, wieso ist die EU denn überhaupt so schnell expandiert und war das nicht in Wahrheit das Interesse der NATO, so weit und so schnell auch gen Osten zu expandieren?
Aber das ist ja die nächste Frage wäre ja, was sind denn jetzt die europäischen Ziele in der Ukraine? Wurden die erreicht? Ich meine, dass es jetzt nicht im Vordergrund um Demokratie und Menschenrechte geht. Ich glaube, das haben viele Leute verstanden. Aber was sind denn jetzt die Ziele und wurden diese erreicht?
Na, die Ziele wurden natürlich nicht erreicht. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, was war denn der Plan? Ja, okay, der Plan war, wie so oft, wenn der Westen irgendwo Strippen zieht in fremden Ländern, wir sehen es jetzt auch gerade wieder in Venezuela, wie das da gemacht wird, ja. Der Plan war, wir machen einen Regime-Change und wir übernehmen auch den russischen Marinestützpunkt in Sewastopol auf der Krim von Seiten der NATO. Und die NATO kontrolliert dann das gesamte Schwarze Meer. Und wir schneiden die Zollunion, die Ukraine ja mit Russland hatte, die schneiden wir ab und geben das Ganze.
Ja, genau, man orientiert sich gegen Westen.
Die Mauer, die gerade vor 30 Jahren hier gefallen ist in Berlin, die sollte sozusagen an der ukrainischen russischen Grenze jetzt wieder hochgezogen werden, gegen ein Reich des Bösen, was man dann da drüben hat. Und das waren die Pläne und die Ziele. Und die sind in keiner Weise realisiert worden. Die Sezession oder Annexion der Krim, wie immer man das nennt, die hat ja stattgefunden. Und es ist nicht absehbar, dass Russland morgen sagt, okay, Ukraine, komm, habt die Krim jetzt wieder.
Das wird aber nie akzeptiert werden, hat, glaube ich, Donald Tusk jetzt auch aktuell noch mal wiederholt, dass das niemals akzeptiert werden wird, anerkannt werden
wird. So, wird nicht anerkannt. In der Ostukraine sieht es ähnlich aus mit den Regionen, die sich da für autonom erklärt haben. Wie müsste denn die Politik, eine vernünftige Politik des Westens aussehen? Ich habe ja das Glück gehabt, nachdem die erste Auflage erschienen war dieses Buchs und weil ich am Ende zweimal den Egon Bahr zitiert habe und die Ostpolitik, die Brandt und Bahr damals gemacht haben, habe ich dem Egon Bahr ein Exemplar geschickt, als das Buch rausgekommen war. Und zu meiner großen Freude rief er mich zwei Monate später an und sagte, ich habe Ihr Buch gelesen und habe viel bei Ihnen gelernt. Da habe ich gesagt, Herr Bahr, ich kriege einen roten Kopf. Ja, dass so ein junger Spund wie ich, nein, das ist sehr gut und so. Und dann habe ich wirklich fast eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Auch über, ja, eben über den Konflikt, der da gerade kochte. Und ich denke, dass wir heute wieder genau so eine Politik machen müssen, wie Bahr und Brandt sie damals gemacht haben. Der Bahr erzählte mir dann zum Beispiel da in dem Gespräch, was ich gar nicht wusste, wir haben auch über Nord Stream und die Pipeline geredet, die war ja damals schon umstritten. Sagt er, ja, und wir haben doch schon in West-Berlin damals Benzin von den Russen gekriegt. Ich sage, wie? Ja, es gab eine Raffinerie in Schwedt in der DDR, die hatten eine Pipeline, da kam Öl aus der Sowjetunion, es wurde zu Benzin gemacht. Wir hier als Insel West-Berlin, wir hatten kaum Sprit, der musste mit Tankwagen von Helmstedt gefahren werden und haben dann irgendwie mit der DDR einen Deal gemacht, dass die uns Benzin liefern. Aus russischem Öl. Und die haben wir haben prompt geliefert und wir haben prompt bezahlt. Den Amerikanern sei es zwar damals nicht recht gewesen, aber aufgrund der Insellage war das begründbar. Wir haben schon vor 40, 50 Jahren von den Russen Benzin gekriegt. Wir waren auch abhängig davon hier in West-Berlin. Und es war kein Problem. Und die Politik, die Brandt und Bahr gemacht haben damals, die bestand doch im Wesentlichen darin, dass man die DDR nicht anerkennt als selbstständigen Staat, dass man sie aber provisorisch anerkennt. Dass man sagt, okay, es ist nun mal so, wie es ist und wir versuchen mit euch, Wandel durch Annäherung, war die Parole von Egon Bahr, zu einer Politik zu kommen, die zumindest Krieg vermeidet. Wir haben ja dann auch keinen Bürgerkrieg mit den Menschen im Osten geführt. Und ich finde, so eine Politik müsste heute von westlicher Seite in der Ukraine auch
also
betrieben werden.
Also mit der Ostukraine meinst du?
Mit der Ostukraine eine provisorische Anerkennung und sagen, okay, ihr seid weiterhin die Ukraine. Das sind ja auch ukrainische Bürger. Wir haben da noch mal im Buch auch schön beschrieben, wie die Medien mit sowas umgehen. Nachdem diese Bürger da protestiert haben gegen den Regierungswechsel, der ja nur auch alles andere als legalistisch und okay war. Ja,
Sie bezeichnen ihn als Putsch.
Genau. Da haben dann ein großer Teil der Ukrainer haben dagegen protestiert und haben dann ihre Rathäuser besetzt und so weiter. So fing das ja an vor 5 Jahren. Denen müsste man jetzt einen autonomen Status provisorisch anerkennen.
Aber steht ja auch in Minsk II eigentlich drinne.
Steht in Minsk II.
Aber bei Minsk II wird immer darauf sich berufen, dass Russland müsse die Minsk II Punkte einhalten. Ja. Aber eigentlich ist ja Ukraine am Zug.
Die Ukraine tut ja gar nichts. Sie hat ja auch gar kein Interesse daran, weil diese Regierung Poroschenko und die jetzt kommt, da können wir ja auch noch mal drüber sprechen, da wird es ja auch nur nicht, also was die Umfragen sagen, auch nicht unbedingt besser werden. Die lebt doch quasi von der Konfrontation.
Aber eigentlich müsste ja auch Europa, ich meine, die Deutschen, die Franzosen waren ja direkt daran beteiligt an Minsk II. Und ich meine, die könnten ja auch eigentlich Druck machen auf die ukrainische Regierung, um eben diese Punkte einzuhalten. Ich meine, warum wird denn dieser Weg nicht, zumindest es steckt ja viel Energie und Zeit in diesem Abkommen.
In diesem Abkommen und einen Tag später, nachdem schon Steinmeier, unser heutiger Bundespräsident, müsste da eigentlich was tun. Er hat ja die Verträge mit Janukowitsch und so weiter noch gemacht, die einen Tag später dann einfach in die Tonne getreten wurden.
Diese Scharfschützen auf dem Maidan, das ist doch kurz danach passiert.
Genau, ja, aber dass der Westen jetzt nichts tut in der Richtung, wie eben kurz beschrieben, für eine Deeskalation, für Entspannung, für ein Ende der Schießereien in der Ostukraine, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir auch die Deutschen, letztlich ja transatlantischen NATO-Strategien folgen. Und die sehen eben vor, dass diese Konfrontation weiterzugehen hat, dass aus der Ukraine eine Art Frontstaat gemacht werden soll. Deshalb hat man ja auch nichts gegen die faschistoiden Milizen, die da zum Teil am Ruder sind. Ja, solange es gegen das Böse geht, ist das auch okay und da gucken wir da weg. Das sind die Interessen, die die USA vor allen Dingen haben in dem Konflikt. Und wir als Europäer tun wenig dagegen, sondern laufen da einfach mit. Ja, Europa macht ja keine autonome Politik jetzt in Sachen Ukraine. Und das wäre in meinen Augen eigentlich nötig und da sollte sich Herr Steinmeier auch einschalten.
Sehen Sie denn eigentlich eine echte Kriegsgefahr in der Konfrontation mit Russland oder sehen Sie das eher als Propagandalüge, um gegen den Westen zu mobilisieren?
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er ist ja dem Westen sozusagen der Großfeind abhanden gekommen, den man immer brauchte, um sozusagen auch militärisch weiter aufzurüsten. Der berühmt-berüchtigte militärisch-industrielle Komplex, der kann nur expandieren, wenn es einen Feind gibt. Jetzt war die Sowjetunion auf einmal weg und down and out eine Weile. Man hat dann den War on Terror sozusagen als Ersatz aus dem Hut geholt, der dann jetzt die letzten 20 Jahre so ungefähr oder 15 die Begründung war, wir müssen uns überall gegen Terror schützen, wehren, Krieg führen. Das reicht aber auf Dauer nicht und deshalb wird der Russe als Großfeind weiter gebraucht. Das ist in meinen Augen der Grund für die ganze Politik, die gemacht wird. Also selbst wenn Russland, vor 2 Jahren hat sich der russische Verteidigungsetat deutlich reduziert. Jetzt ist er, glaube ich, wieder höher gegangen im letzten, aber
im Vergleich zur NATO immer
noch. Im Vergleich zur NATO absolut lachhaft. 10% dessen, was die NATO hat. Und dennoch wird also Tag für Tag das Bild vom aggressiven Russland an die Wand gemalt. Nicht, weil Russland wirklich gefährlich ist, sondern weil es gebraucht wird. Wir müssen diesen Großfeind haben, um zu begründen, dass wir die NATO aufrüsten müssen, dass wir die Bundeswehr modernisieren und aufrüsten müssen. Das ist alles notwendig und das ist eben das gigantische Geschäft, was gemacht wird.
Aber damit. Ist es dann quasi nur ein Geschäft oder denken Sie, dass das auf eine echte Konfrontation hinausläuft?
Wenn es darauf hinauslaufen sollte von westlicher Seite, würde das ja wirklich einen nuklearen Weltkrieg bedeuten. Und ich sehe nicht so unbedingt eine akute Gefahr, dass irgendjemand im Westen, selbst die härtesten NATO-Hardliner und russophobischen Paranoiker, dass die irgendwann dazu jetzt in absehbarer Zeit dazu kommen, so jetzt schlagen wir los, weil sie genau wissen, dass sie was zurückkriegen aus Russland. Und ich sehe auch nicht die Gefahr und die bestand auch in meinen Augen überhaupt nicht, dass jetzt Russland seinerseits seine Atomraketen irgendwie auf westliche Ziele losschickt. Die Gefahr ist aber, und wir hatten das ja mit dem Fall Petrov mal irgendwann Anfang der 90er, dass sowas aus Versehen passieren kann, dass irgendwie die Amerikaner haben neulich, irgendwo habe ich es gelesen, ja, sie wollen jetzt für die Risikoeinschätzung und so weiter künstliche Intelligenz einsetzen. Da ist mir es dann ganz schummrig geworden, ja, weil wir sehen ja, was Computer irgendwie auch für einen Scheiß bauen können. Ja, wenn dann irgendein KI-System sagt, oh, der Russe greift an, wir müssen sofort und die Raketen startet. Die Gefahr sehe ich. Ich sehe nicht, dass wir jetzt im nächsten oder im übernächsten oder in 3 Jahren da zu einem dritten Weltkrieg kommen. Aber es ist eine unangenehme Situation, wenn jetzt auch nach der Kündigung des INF-Abkommens dann jetzt hier auch im Westen und bei uns weitere Raketen aufgestellt werden sollen. Die NATO will ein neues Quartier bei Ulm, soll ein großes NATO-Quartier errichtet werden. Da kann man nur sagen, hallo, wollt ihr noch eine Zielscheibe bauen für den Konflikt? Ja? Und wenn man sich anschaut, dass Russland ja mit einem Bruchteil des Budgets jetzt diese überschallschnellen Waffen entwickelt hat, die den amerikanischen und denen des Westens deutlich überlegen sind und dass das auch nicht so ein Bluff ist von wegen Wunderwaffe, die haben ja sogar die Amerikaner eingeladen, sich das anzugucken, die Tests von den Dingern, dann muss man sagen, hallo, wir sind doch blöde, wenn wir uns gegen die Technologie, die die Russen jetzt entwickelt haben und die einsatzbereit ist zum Teil schon oder einsatzbereit wird in allernächster Zeit, dass wir gegen die hier jetzt versuchen aufzurüsten. Diese Raketen tragen Nuklearsprengköpfe, die machen hier alles kaputt, was man kaputt machen kann. Und was hilft uns das denn, wenn unsere Nuklearraketen dann da drüben auch irgendwelche Ziele treffen? Also da muss doch jeder vernünftige Politiker sagen, Leute, die, wie es so schön genannt wird, Mutual
Assured Destruction, oder?
Genau, ja. Assured Destruction, MAD, ja. Mhm. Also die ist gewährleistet. Also hallo, lasst uns doch mal aufhören damit.
Aber dann ist ja die Frage, wenn Sie sagen, das ist doch eigentlich offensichtlich, dann müssten doch vernünftige Politiker auch nicht in diesen Konfrontationskurs fahren. Ja, wo sind denn dann diese vernünftigen Politiker?
Ja, das fragt man sich wirklich. Und wenn man unseren Außenminister anguckt, dann kann man nur weggucken schnell wieder. Das ist alles ganz furchtbar, dass die SPD so einen Niedergang erlebt gerade. Und wenn sie so weitermacht, dann auch noch unter 5% fällt. Also unter 10 waren sie, glaube ich, schon mal in den Umfragen. Ja, das hat nicht nur damit zu tun, dass sie ihre soziale Komponente, die jetzt vor den Landtagswahlen mal so wieder ein bisschen aufpoliert wird, dass sie die eigentlich völlig vergessen haben, sondern dass sie auch die außenpolitische Komponente, für die SPD stand, mit Leuten wie Brandt und Bahr, dass wir eben nicht jetzt hier Bürgerkrieg mit der DDR und Krieg mit den Russen, sondern dass wir versuchen, realpolitisch vernünftig und auch letztlich dem Frieden dienend zu operieren, dass das in der SPD ja auch kaum noch vorhanden ist. Ja, da müssen Sie sich nicht wundern. Was ist denn noch Ihr Alleinstellungsmerkmal gegenüber CDU, FDP oder anderen Parteien?
Ja. Wobei die anderen Parteien ja natürlich auch einen anderen Kurs fahren könnten. ja.
Könnten.
Ich meine, aber, wie gesagt, Merkel war ja damals an den Minsk-II-Verträgen auch direkt dran beteiligt. Also zumindest war ja da der Wunsch einer Deeskalation. Da Steinmeier hat eben mit Janukowitsch ausgehandelt. Gut, das ja. hat nicht funktioniert. Aber da war ja dann doch irgendwo noch dieser Wille da, etwas zu tun. Es scheint fast so, als seien sie machtlos.
Manchmal kann man das Gefühl bekommen, ja, und die europäischen Nationen, die machen ja den Eindruck, gut, der eine oder andere, ja, schert da vielleicht aus der Reihe, aber insgesamt machen sie doch wirklich den Eindruck von Vasallen, die überhaupt keine eigene Meinung vertreten. Und es ist doch in unserem Kerninteresse als Europäer, gar nicht mal als Deutsche, sondern hier, ich sehe mal Westeuropa, ist doch in unserem Kerninteresse, dass wir auf unserem Kontinent hier mit den Russen friedlichen Handel und Wandel treiben, anstatt Konfrontation und Krieg. Und dass das niemand sozusagen in der Politik tut, obwohl alle Umfragen, die gemacht werden, egal in welchem europäischen Land, ja sagen, ja, also wir sollten mit Russland bessere Beziehungen haben. Wenn gefragt wird, wer ist denn der größte Aggressor in der Weltpolitik, dann wird mit 79% unlängst hier in Deutschland wird die USA genannt und nicht Putin. Also dann sagt Merkel, ja, sagte ja neulich, ja, das ist alles die hybride Kriegsführung, das sind die sozialen Medien und russische Rolle, diese grotesken Geschichten werden tatsächlich von den Kanzeln hier und von den politischen Rednerpulten runter erzählt, wo du sagst, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Ja? Wenn 80% der Bevölkerung, die haben einfach noch ein Stück gesunden Menschenverstand bewahrt und lassen sich nicht von irgendwelchen geopolitischen Propagandatönen dumm machen. Dass die Politik da nicht mitzieht, dass die Politik keine ist, die sozusagen der öffentlichen Meinung entspricht. Wir haben ja doch einen riesigen Graben zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen. Also das, was Otto Normal jenseits seiner politischen Orientierung von ganz rechts bis ganz links glaubt und das, was von den politischen Kanzeln und den amtierenden oder regierenden Parteien verkündet wird. Da ist ein großer Graben. Das war ja ursprünglich der Grund, warum ich überhaupt dieses Buch gemacht habe. Weil ein alter Onkel von mir, 90 Jahre, mittlerweile leider gestorben, mit dem wir ein Familientreffen haben und der mich irgendwann fragt, Matthias, sag mal, dieser Konflikt, der gerade losging damals in der Ukraine und mit Russland, was hältst du denn davon? Ich sage, sehr, sehr merkwürdig alles. Und dann sagt er mir, ja, also ich kann schon gar nicht mehr die Tagesschau gucken. Ich gehe jetzt ins Internet, wenn ich mich informieren will.
Und das ist ein Mann mit 90 Jahren?
90 Jahren, Katholik, CDU-nah, gut bürgerlich. Und als wir dann nach Haus fuhren, mein Bruder und ich, sag, hast du das mitgekriegt? Also wenn solche Menschen nicht mehr der Tagesschau trauen oder ein Gefühl haben, hier werde ich irgendwie in eine bestimmte Richtung gelenkt. Ihr werdet ja gerade als Propagandamedium hier bei RT immer wieder gegeißelt. Ja, die Leute spüren aber, dass die Tagesschau auch eins ist. Ja, und das und dann ins Internet gehen, um sich zu informieren über aktuelle Konflikte. Das ist der Graben, der sozusagen existierte. Deshalb hab ich das Buch gemacht, um das mal ein bisschen aufzudröseln. Wie läuft das hier eigentlich gerade? Und ich glaube, der Graben ist nicht, der ist eher tiefer geworden in den letzten Jahren.
Ihr Buch war ja auch, glaube ich, 20 Wochen.
Das war ein Riesenbestseller, obwohl wir ja in den Leitmedien als Kreml, Propaganda, bla bla bla.
Gut, man braucht die Leitmedien nicht mehr, um ein erfolgreiches Buch zu haben.
Das ja, hat man wenn man eben genau die Informationen liefert, nach denen die Leute gesucht haben, weil sie sich in den offiziellen Mainstream-Medien nicht mehr ausreichend informiert und vor allen Dingen auch nicht objektiv informiert haben.
Die Ukraine war ja sowas wie so ein Katalysator oder für viele Leute war das sowieso ein Aha-Moment, dass sie da angefangen haben zu hinterfragen, war mit ihrem Onkel zum Beispiel so, aber andere haben mir auch schon erzählt, dass es da angefangen hat, dass sie alternative Medien konsumiert haben oder auch andere Bücher gelesen haben. Das heißt ja, der Vertrauensverlust in die Medien war ja da auf jeden Fall auf einem Höhepunkt. Ja?
Ja.
Sie sind ja schon lange als Journalist tätig, Mitgründer der Taz, richtig? Mhm. Wie haben Sie das denn jetzt beobachtet, auch seit diesen, seit 5 Jahren schon? Hat sich die Situation gegenüber den Medien eigentlich entspannt? Oder entspannt meine ich, dass man vielleicht, dass sich der Vertrauensverlust etwas wieder erholt hat? Oder sagen Sie, dieser Status quo wurde einfach akzeptiert, dass man nicht mehr alles glauben kann?
Also ich denk schon, was ich eben schon sagte, dass der Graben zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung eher tiefer geworden ist als eingeebnet in der letzten Zeit. Die Medien haben in den letzten 5 Jahren wenig, also die Leitmedien haben wenig dafür getan, dass die Leute wieder Vertrauen gewinnen. Warum? Weil sie nicht mehr journalistisch arbeiten. Was hat ein Journalist zu tun? Er hat zu versuchen, so objektiv und so wahrheitsgemäß wie möglich zu berichten. Und die Leute spüren, dass das nicht stattfindet. Wir haben ja gerade den großen, schönen Spiegelskandal da gehabt. Relotius-Medien, sagen jetzt viele. Das ist ein gutes Beispiel. Und im Zusammenhang jetzt, als das jetzt vor Weihnachten oder so, kurz vor Weihnachten hochkam, da im Spiegel, habe ich mich erinnert, als ich das denn las, Mensch, ich habe doch damals mit dem Redakteur, mit dem Ulrich Fichtner, der vorgesehen war für die Chefredaktion und jetzt es wohl nicht wird, weil er der Ziehvater von diesem Relotius war, von diesen Reportagen, bei denen es auf die Fakten gar nicht ankommt. Hauptsache die Erzählung, das Narrativ, die Story stimmt. Wenn irgendwas in unsere große Erzählung reinpasst, dann ist es wurscht, wie es mit den Fakten aussieht. Und er hat dann da selbstkritisch das alles beschrieben, da im Spiegel, da in dieser Ausgabe, als sie da sich geoutet haben und entschuldigt und so weiter. Und da fiel mir ein, ach Mensch, den Ulrich Fichtner, den kenne ich doch, mit dem habe ich doch damals im WDR-Radio mal diskutiert und habe nachgeschaut und fand tatsächlich das Transkript dieser Sendung. Ich hatte damals ein Buch über den 11. September geschrieben und da auch die Medien stark kritisiert, dass sie diese Osama und die 19 Teppichmesser-Geschichte erzählen, ohne die Fakten eigentlich mal zu überprüfen, also dass dieser Fall einfach völlig ungeklärt war. Und die Medien dafür kritisiert. Und der Spiegel hatte ein Buch rausgegeben, das hieß 9/11, was wirklich geschah. Und da hatte uns ein WDR-Redakteur eingeladen ins Studio und wir haben da diskutiert. Und ich habe dem Spiegelmenschen damals gesagt, Sie schreiben Reportagen, da steht drin, Mohammed Atta rührt sich seinen Tee, heute Abend wird er und so weiter, als hätten Sie den Terroristen über die Schulter geguckt. Das ist doch alles Fake, das ist doch Quatsch. Und also genau der Vorwurf, der jetzt dann bei Relotius aufgeflogen ist, der da so Human Touch Stories produziert hat, das haben die Medien, das treiben die Medien weiter.
Und meinen Sie, ist die Spitze des Eisbergs? Also das, was jetzt
natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Man muss doch nur wieder die Zeitungen aufschlagen oder man muss die ARD, ZDF und so weiter angucken. Es geht nicht um Fakten. Es geht um eine große Erzählung. Und die große Erzählung ist die, dass der Russe uns irgendwie ans Zeug will und dass wir uns wehren müssen. Dass er der Böse ist und wir immer die Guten. Egal, was wir tun. Wir machen auch nichts falsch. Ja, und nach 5 Jahren ist Gras drüber gewachsen, was das für ein Irrsinn war, dass unsere Minister da auf den Maidan gelatscht sind und Eurofähnchen verteilt haben, weil es nie realistische Perspektive war, dass die Ukraine in die EU kommt.
Aber es war eine Erzählung und eine Erzählung, die Ukraine auch
den Bürgern da, die berechtigt demonstriert haben gegen die Missstände im Land, da so als Zuckerbrot hin und die Leute geglaubt haben, die jetzt eben auch zu Recht enttäuscht sind, dass das nichts wird und auf absehbare Zeit nichts werden wird. Es sei denn, wir machen endlich eine vernünftige Politik seitens des Westens und sagen, okay, ihr kommt nicht in die EU. Ihr sollt auch eure Zollunion mit Russland weiter beibehalten können, weil da hängt auch ein Großteil eurer Wirtschaft dran. Aber ihr werdet ein Brückenstaat zwischen Ost und West. Wir machen auch Handelsverträge mit euch, aber ihr macht auch welche weiter mit den Russen. Wir bauen nicht eine Mauer neu auf da in eurem Land, sondern wir versuchen die Ukraine zu entwickeln, indem wir sie zum Brückenstaat zwischen Ost und West machen. Das wäre meines Erachtens eine Perspektive.
Wäre es aber, der Zug ist anscheinend abgefahren, weil das ist so tief gespalten in dem Land jetzt. Ich meine, wie würden Sie sich denn jetzt vorstellen, jetzt, sagen wir mal, nehmen wir die Situation so, wie sie ist. Wie könnte man den Donbass denn auch davon überzeugen, wieder sich komplett in die Ukraine einzugliedern. Ich meine, sie wollen ja auch sich nicht an Russland angliedern.
Aber Russland will auch gar nicht.
Genau, das ist auch viel zu teuer für die Russen. Aber wie sollte man denn das realistischerweise umsetzen? Wäre der Donbass denn auch überhaupt ohne russische Unterstützung überlebensfähig?
Nein, natürlich nicht. Ja. Und denen einen sozusagen, die Krim hatte doch schon vorher in der Ukraine einen autonomen Status. Ja. Es war ja ne, so, sie hatte bestimmte Sonderrechte die, ne, und so weiter. Und sowas müsste man in der Ostukraine dann für den Donbass sich auch überlegen.
Aber soll dann Russland raus aus dem Donbass? Ich meine jetzt wegen Wiederaufbauhilfen, Finanzierungshilfen und so weiter und so fort. Ich meine, ist
ich
das
glaube,
realistisch?
Also wenn man das, was ich jetzt mal so ein bisschen, ich gebe zu, visionär sage, also die Ukraine zu einem Brückenstaat zwischen Ost und West ausbauen. Und wenn, gut, die Russen und viele andere auf der Welt trauen ja auch dem Westen und den USA nicht richtig über den Weg, aus guten Gründen. Aber mal gesetzt den Fall, wir hätten jetzt so eine Situation, ja, dass der Westen glaubhaft den Russen versichert, hier hört zu, wir wollen euch nicht ans Leder, die Ukraine bleibt blockfrei, die kommt nicht in die NATO, ja, die kommt auch nicht in die EU, aber kriegt auch von der EU einen Sonderstatus, dass sie genau diesen Brückencharakter erfüllen kann. Ich glaube nicht, dass dann die Russen sagen würden, nein, auf gar keinen Fall. Und wenn der Donbass dann einen autonomen Status kriegt und weiter auch Geschäfte mit Russland, aber auch mit der Ukraine, weil er ist ein Teil der Ukraine. Die Medien haben doch auch an dieser Konfrontation einen starken Anteil, dass die Leute, die gegen den Putsch in Kiew waren, von einem Tag auf den anderen keine Ukrainer mehr, sondern pro-Russen. Das sind aber ukrainische Bürgerinnen und Bürger. Dass die, ne, also pro-Russen ist schon eine Abwertung und Spaltung sozusagen.
Aber es auch wahr war. Ich meine, sie wollten sich
klar,
ja gegen Russland, also
Russland natürlich. Wenden. Das hat dann auch nicht dazu gedient, sozusagen den Zusammenhalt dieses Landes zu fördern. Ich habe unlängst was gelesen, gesagt, na, am besten müsste man die Ukraine dreiteilen. Der Donbass soll zu Russland, die Westukraine kommt wieder zu Polen, wie vor 200 Jahren, ne, und so weiter.
Hat man mal die Polen gefragt? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wären. Ich weiß es nicht, aber
keine Ahnung. Das nehme ich auch jetzt nicht wirklich ernst, ja, aber wie kann man so ein gespaltenes Land vereinen? Dann brauche ich auch eine große Erzählung. Wir haben ja hier in dem Buch auch ein Kapitel, das Problem der Ukraine war doch nach dem Ende der Sowjetunion, dass es auch keine gemeinsame, sozusagen kein gemeinsames nationales Narrativ gibt. Jetzt wird Bandera und werden die Nazi-Kollaborateure gefeiert mit riesigen Denkmälern, ja. Und andere Teile, große Teile auch des Landes sagen, hört mal, das waren doch die Faschisten. Wir haben doch mit Stalin den großen Vaterländischen Krieg gewonnen. Ja, also wenn ich ein Land habe, wo Teile der Bevölkerung dieses und der andere Teil das als den Nationalmythos sieht, dann wird es schwer. Deshalb brauchen wir eine neue Erzählung da. Und die könnte eben so ein blockfreies Land sein, wie Österreich ja im Übrigen auch eins ist. Die sind auch nicht in der NATO und machen trotzdem Handel und Wandel mit uns. Ja?
Aber das müsste ja auch aus der Ukraine selbst wachsen. Also weil, ich meine, mit einem Präsidenten, der sich ganz klar von Russland abwenden möchte und am liebsten direkt neben Merkel einziehen möchte, ich sage es jetzt mal so plakativ, wird das natürlich nicht funktionieren. Ich meine, Wahlen stehen an, vielleicht.
Die Wahlen stehen an, da ist ja jetzt dieser Komiker, glaube ich, ziemlich weit vorne.
Weiß ich leider nicht, gebe ich zu.
Der den guten Präsidenten in so einer Seifenoper spielt, der hat die meisten Umfragen, die meisten Stimmen in der Umfrage. Dann ist die Timoschenko wieder da, ja, also die. Ach, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden. Das ist alles, also es sieht alles nicht gut aus. Und weil eben diese große Erzählung und auch so ein visionärer Politiker vielleicht fehlt dort in dem Land, ja. Deswegen wird es, steht zu befürchten, das erstmal so weitergehen, weil auch die Poroschenko-Regierung kriegt ja nur Geld aus dem Westen und Waffen und so weiter, wenn sie diese Konfrontation weiter betreibt, statt auf eine deeskalierende Politik, die eben die Minsk-Verträge versucht, schrittweise umzusetzen, setzen würde. Das wird nicht passieren, habe ich die Befürchtung.
Sie sind ja selbsternannter Putin-Versteher und Sie wollten mit Ihrem Buch Menschen zu Putin-Verstehern machen, so habe ich es in Ihrem Vorwort gelesen. Und damit meinen Sie natürlich vor allem einen einen differenzierten Blick gegen Russland zu, auf Russland zu werfen und nicht eben diese Schwarz-Weiß-Malerei einfach hinzunehmen. Wie ist denn der Status? Haben Sie das geschafft? Meinen Sie, Sie haben Leute zu Putin-Verstehern gemacht?
Ich glaube, zum Teil schon. Ich sage ja immer dazu, Versteher heißt nicht Verehrer. Man muss die Politik Putins überhaupt nicht akzeptieren in jederlei Hinsicht und so weiter und so weiter. Aber man muss sie verstehen, wenn man die Ostexpansion der NATO berücksichtigt und. Ja, so. Und ich denke schon, dass, weil wir uns ja mit dem Buch sozusagen auch gegen den Mainstream durchgesetzt haben, ja, und viele Tausend verkauft. Und ich habe viele Briefe und Feedback auch bekommen. Bei Großversand Amazon sind 220 Kundenrezensionen und davon sind irgendwie 90% oder 95% begeistert, bedanken sich und so weiter, empfehlen das weiter, weil ihnen sozusagen mit diesem Buch die Perspektive, die sehr einseitig war in unseren Medien, ein Stück erweitert worden ist. Ja? Nicht, sie sind dadurch keine Putin-Fans geworden, aber sie verstehen die russische Politik und ein bisschen besser. Und ja, insofern bin ich ganz zufrieden. Und deshalb haben wir jetzt auch nochmal eine neue Ausgabe dieses Buchs gemacht, weil, wie schon besprochen, die Lage ist ja nicht unbedingt besser geworden in den letzten 5 Jahren. Es ist noch einiges hinzugekommen. Und der ganze, Russophobie hat ja noch einen ganz neuen Kick gekriegt mit dem Betriebsunfall in den USA, dass jetzt Trump gewählt worden ist. Und die offizielle Erzählung seiner Gegner lautet ja, Putin hat ihn auf den Thron gebracht da. Und das ist in meinen Augen ja auch eine völlig groteske Story.
Und Novichok gab es auch noch, den Vorfall.
Und Novichok gab es noch, das war auch so eine, auch ein unaufgeklärtes Ding bis heute, ja, was aber garantiert nicht so gelaufen ist oder so, wie es in der offiziellen westlichen Erzählung heißt. Wir haben ein Zusatzkapitel jetzt im Buch zu dem Skripal-Novichok-Fall gemacht und ein weiteres zu eben Russiagate, zu der ganzen Nummer in Amerika, die eigentlich, wenn das nicht ernst wäre, wenn auch nicht die Gefahr bestünde, weil hier sind zwei Atommächte sozusagen in der Konfrontation, dann könnte man über diese ganze Nummer eigentlich nur lachen.
Eine allerletzte Frage, und zwar, ich meine, vor 5 Jahren haben Sie die Erstauflage mit Herrn Schreier geschrieben. Haben Sie eigentlich seither etwas Neues gelernt, wo Sie jetzt meinen, okay, das habe ich damals falsch verstanden?
Also was jetzt konkret den Ukraine-Konflikt und die sozusagen geopolitische Lage zwischen den Blöcken angeht, glaube ich, ist die Einschätzung, die wir da drin haben, nach wie vor richtig. Deshalb habe ich ja überhaupt jetzt das Buch nochmal neu gemacht. Wenn man politische Sachbücher schreibt, können die nach einem Jahr überholt sein. Da hat sich einfach einiges geändert. Aber auf dem geopolitischen Schachbrett hat sich eigentlich nicht viel geändert. Im Gegenteil, es ist noch enger geworden in der Konfrontation. Und insofern gab es jetzt da in der Beziehung nicht viel hinzuzulernen. Was mich aber immer noch, oder was dazugekommen ist, eigentlich ein weiterer Schrecken oder ja, Frustration, ich weiß gerade gar nicht, wie man es nennen soll, über den Zustand unserer Medien, über den Zustand des Journalismus. Da hat sich in den letzten 5 Jahren mein ohnehin sehr, 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 sehr skeptischer Status doch noch viel, viel weiter. Also, dass die Medien jetzt, gerade kam ja so eine neue Studie, die ARD gemacht hat, ans Licht über Framing, das wird jetzt gerade überall ja berichtet. Ich habe die jetzt nicht studiert, aber habe Artikel darüber gelesen, dass die ARD sich jetzt Gedanken macht, ja, dass sie nicht mehr öffentlich-rechtlicher Rundfunk genannt werden will, sondern Gemeinwohlrundfunk und so ein Quatsch. Statt zu sagen, Leute, lasst uns doch mal unsere Berichterstattung angucken, warum Warum haben wir nicht mehr die Akzeptanz, die wir mal hatten? Warum vertrauen uns die Leute nicht mehr? Das sind nicht soziale Medien und Fake News und so ein Kram. Das sind die Fake News, die wir selber machen. Wir haben ja hier im Buch das auch drin, damals schon, dass die Tagesschau laufend russische Panzer zeigt, die in der Ostukraine einrollen. Das sind aber Archivbilder gewesen und keine realen. Ja? Und dass die ARD und die Gemeinwohlmedien, wie wir sie jetzt nennen sollen, am besten nicht mehr GEZ und Zwangs- und Staatsfunk und all das. Nein, sie dienen dem Gemeinwohl. Auf dem Papier stimmt es ja. Öffentlich-rechtlich ist auf dem Papier ja eine wunderbare Einrichtung. Da müssen wir auch den Briten dankbar sein, die uns das nach dem Krieg hier präsentiert haben, sonst die Amis, sie hätten uns gleich den Privatfunk hier aufgedrückt. Also Gemeinwohl, öffentlich-rechtlich, wunderbar, aber dann macht es doch bitte auch. Und dann versucht doch auch bitte objektiv zu berichten. Dann erinnert euch doch, dass Journalismus die fünf großen Ws, ja, wer, was, wo, wann, wo, also dass es um Fakten geht und nicht um eure idiotischen Relotius-Erzählungen. Und setzt da mal an. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Da bin ich in den letzten 5 Jahren leider nicht eines Besseren belehrt worden. Und jetzt dieses Papier da von vor ein paar Tagen, das zeigt ja auch, dass man jetzt eher darüber nachdenkt, wie stellen wir uns in der Öffentlichkeit besser dar, anstatt wie machen wir unseren Job mal endlich ordentlich.
Also weiter, wie sagt man, desillusioniert quasi?
Ja,
ja,
genau.
Also nichts falsch verstanden, aber einfach, man steht da und denkt sich, wow, ich hätte nicht gedacht, dass es diese Entwicklung doch noch weiternimmt.
Ja, dass die Kolleginnen und Kollegen, ich kenne ja auch noch viele aus der Branche, die in allen möglichen Blättern und Sendern arbeiten, dass die da nicht sagen, nee, das ist jetzt aber mal gut und jetzt Schluss damit. Gerade im öffentlich-rechtlichen Sendern hat man doch Möglichkeiten. Ja? Aber die sind mittlerweile auch von Gremien und Parteien und sowas. Und wer da Ressortleiter wird, das entscheidet natürlich nicht die Kompetenz, sondern irgendeine blöde Partei, die dann da einen hinsetzt und so weiter und so weiter und so weiter. Also wenn das aufhörte, Sachen, die ihr hier bei RT oder andere alternative Medien machen, wenn die eine Möglichkeit hätten, aber sie kommen da nicht vor. Und wenn man die Talkshows sieht in den großen Sendern, dann ist das immer so wie damals bei RTL, 3 Stühle, eine Meinung. Ja? Also da werden dann so, einer so. Und dann, das ist einfach, hat mit Journalismus wenig zu tun und es ist nicht besser geworden. Und die Hoffnung darauf, dass es alsbald besser wird, die habe ich offen gestanden auch nicht.
Grund genug, noch weitere Bücher zu schreiben. Auf jeden Fall für jeden, der sein Wissen über die Ukraine auffrischen möchte und natürlich dann die neuen Skandale wie Novichok oder Russiagate in den USA auch darüber lesen möchte, ist dieses Buch auf jeden Fall zu empfehlen. Wir sind immer die Guten von Matthias Bröckers und Paul Schreier. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Besuch.
Danke hier. Für die Einladung.
Ja, danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.